Nimmt auf. Ja. Ja, warte, ich muss ein bisschen runterregeln. Das ist ein bisschen too much. So, jetzt. Oh Gott, nein, das geht gar nicht. Ah, ich werde mich nicht irritieren lassen. Ich mache mich selber weg. Kann ich mich selber wegmachen? Zweisamkeitsmodus, was ist denn das? Ha, das ist gut. Das nehme ich. Jetzt habe ich aber so langsam die Schnauze voll.
Herzlich willkommen bei den Glücktagen im Kufsteiner Land, dem warmherzigen Festival für Selberdenkerinnen. In unserem Podcast zum Festival möchten wir mehr über die Redner und Rednerinnen erfahren, die auf unseren Festivalbühnen stehen. Wir möchten aber auch Menschen vors Mikro holen, die besondere Geschichten zum Glück zu erzählen haben. Für diese Episode haben wir die Glücksforscherin und Bestsellerautorin Maike van den Boom zum virtuellen Café getroffen. Maikes Ziel ist es, Menschen glücklicher zu machen und so als logische Folge die Unternehmen erfolgreicher zu machen. Mein Kuratorkollege Hannes Dreichel und ich, Birgit Enk, wollten von Maike wissen, warum die Menschen in ihrer Wahlheimat Schweden, sie lebt seit einigen Jahren in Stockholm, zu den glücklichsten Europas gehören und was sie meint, wenn sie über liebevolles Management spricht. Und natürlich, was Glück für sie ganz persönlich bedeutet. Was uns am Gespräch mit Maike besonders beeindruckt hat, ist ihre natürliche Fröhlichkeit und ihre Offenheit. Und am 13. Mai 2022 wird Maike van den Boom gemeinsam mit Florian Langenscheid und Thorsten Otto zu uns zu den Glücktagen im Kufsteiner Land kommen. Wenn du sie ganz persönlich kennenlernen möchtest, dann sichere dir am besten jetzt schon ein Ticket unter www.glück-tage.com. Wir sind uns ganz sicher, es werden dich einige Überraschungen an diesem Abend erwarten. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir bereits ganz viel Spaß, tolle Gespräche und bleibende Erinnerungen. Auf ganz bald.
Maike, vielen Dank für deine Zeit und hallo nach Stockholm.
Ja, hallo nach Kufstein. Nur mal kurz nachdenken.
Genau, du wirst genau. Ja bald hier sein.
Also. Sehr schön, was ich bisher gesehen habe.
Maike.
Ich bin noch die ganze, ja, bevor ich wieder weiterrede, ja.
Maike, du bist ja Glückforscherin und wir haben gelesen, dass du ja in verschiedenen Ländern unterwegs warst und auf der Spurensuche nach dem Glück. Das ist ja was, was dich mit unserer Veranstaltung den Glücktagen verbindet. Und auf deiner Webseite ist zu lesen, dass du das Ganze machst, um den Deutschen das Glück näher zu bringen. Jetzt ist unsere Frage.
Ja, und den Österreichern auch.
Ja, genau, das wäre jetzt unsere Frage gewesen. Hast du in Österreich auch schon nach dem Glück geforscht?
Nee, bei euch war ich noch nicht, weil ich, das klingt jetzt ein bisschen blöd für den Einstieg, aber okay, ich war ja in den 13 glücklichsten Ländern und damals, oder aber in dem Ranking, weil es gibt ja verschiedene Rankings und verschiedene Indices, sagt man glaube ich, da ist Österreich nicht unter den ersten damals 13 gewesen und deshalb seid ihr rausgefallen, die Deutschen auch, also das jetzt seid ihr ja, wenn wir nach dem World Happiness Report gucken, dann seid ihr auf Platz 10. Hätte ich den genommen, wäre ich vielleicht, obwohl ich weiß nicht, wie es 2013 war, aber dann wäre ich vielleicht auch bei euch vorbeigekommen. Mhm.
Also wo Österreich liegt jetzt auf Rang 10, hast du gesagt, wo liegt denn Deutschland?
Ich glaube schon, 10 oder 11, oh ja, ja genau, jetzt hau mich in die Pfanne. wo liegt Deutschland gerade? Ich glaube bei 17. Ja, ja genau, ich glaube bei 17, weil war das nicht so letztes Jahr? Nee, warte mal, wir sind von 17 auf 7, da war jeder erstaunt. Wie konnte das geschehen? Und dann jetzt wieder runter. Es kann auch 16 sein. Auf jeden Fall nicht unter den ersten 10 und auch nicht unter den ersten 3 und whatever. Mhm,
Jetzt könnte man sich fragen, uns verbinden ja ganz viele Dinge aber auch zwischen Österreich und Deutschland. Warum gibt es da so einen großen Unterschied? Wie kann man das erklären?
Ja, es sind ein paar Plätze weniger in Deutschland. Das geht ja eigentlich, ne? Der Unterschied könnte sein, ja, gute Frage, was ihr jetzt anders macht als die Deutschen, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass ihr eine weniger große Machtdistanz im Job habt, zum Beispiel untereinander. Das fand ich noch sehr interessant. Sehr viel niedriger als in Deutschland. Also, dass man mehr bereit ist, Menschen mit zu involvieren und mit ins Boot zu nehmen und so weiter. Und da seid ihr etwas näher an den Menschen dran als die Menschen in Deutschland. Aber Deutschland ist natürlich auch groß, ne? Wir haben natürlich auch noch den Osten Deutschlands, der auch den Schnitt immer enorm nach unten zieht. Das muss man natürlich auch nicht vergessen. Da hat sich die Lücke noch nicht so ganz geschlossen. Ja, und das könnte auch einer der Gründe sein.
In diesem Podcast wollen wir ja vor allem dich kennenlernen, den Menschen Maike van den Boom.
Ach so, echt? Ja. Dann lege ich wieder auf.
Du lebst in Stockholm, hast sehr lange, glaube ich, in der Gegend von Hamburg gelebt, hast eine holländische Mutter. Wo fühlst du dich denn zugehörig?
Ich muss eins verbessern. Also ich habe nie in Hamburg gelebt.
Okay.
Aber ich habe in, mein Büro ist in Hamburg. Vielleicht deshalb, das gibt manchmal ein bisschen Verwirrung. Ich komme ja aus Heidelberg, da habe ich bis nach dem Abi gelebt und dann bin ich 13,5 Jahre nach Holland gezogen. Meine Mutter ist Holländerin, mein Vater ist Hamburg, vielleicht deshalb auch. Und jetzt wohne ich in Stockholm. Ich habe auch noch in Mexiko gewohnt. Ich weiß nicht, wo ich zu. Also wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann sage ich, fahre nach Hause. Und wenn ich von meinen Eltern nach Schweden fahre, sage ich auch, ich fahre nach Hause. Und das ist, glaube ich, so bei Menschen, die so in vielen Ländern gelebt haben und sich wirklich auch darauf eingelassen haben, dass man nicht mehr so recht weiß, wo man zu Hause ist. Also im Zweifel überall.
Gibt es da irgendwas, was du vermisst, wenn du das Wort zu Hause hörst, wenn du überall und gleichzeitig auch nirgendwo wirklich zu Hause bist?
Ja, so dass man so alte Freunde um die Ecke. Ich habe einen Freund, der hat für mich als Geburtstag so eine Flaschenpost gemacht. Da sind lauter Zettel drin, ich glaube 200, und da steht immer ein Begriff drauf. Und gestern haben wir mal wieder einen Zettel geknackt. Da stand drauf beste Freunde. Und das ist natürlich interessant. Was sind beste Freunde? Ne? Und sind das die Ältesten oder können das auch neue sein und so weiter? Und naja, wie auch immer, fiel mir tatsächlich ein. Also eine meiner ältesten Freundinnen, so die ich kenne, seit ich 11 bin, die wohnt natürlich in Heidelberg und das ist ziemlich weit weg. Ne? Also die kann ich schon mal vermissen. So die gemeinsame Geschichte, die man mit Menschen hat, die fehlt ein wenig. Man muss die Geschichte jedes Mal wieder neu schreiben. Also die gemeinsame. Die Geschichte neu schreiben finde ich auch spannend. Wäre ich auch mit dabei.
Wie hat sich denn deine Geschichte überhaupt ergeben? Wie kommt es, dass du dich angefangen hast, mit dem Thema Glück auseinanderzusetzen?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe ja in den Niederlanden und in Mexiko gewohnt. Punkt 1, die sind immer super gut drauf. So, obwohl die Mexikaner ja nun wirklich nicht viel zu lachen haben. Und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückkam, fiel mir so auf, oh, diese Schwere und dieses Problemdenken. Das war Nummer 1. Aber das war jetzt nicht gerade der Grund, warum ich mich mit dem Glück beschäftigt habe. Warum ich mich mit dem Glück beschäftigt habe, war mein eigenes Unglück oder mein eigenes wahrgenommenes Unglück. Also eine Krise, so wie bei ganz vielen Leuten. Mhm. Und deshalb sage ich auch immer herzlichen Glückwunsch zu jeder Krise, weil sie uns doch immer wieder irgendwo weiterbringt. Wenn wir natürlich die Gabe haben oder es gelernt haben, sozusagen zu reframen, also dem Negativen auch was Positives abzugewinnen. In meinem Fall war das die Trennung von meinem Mann und dann alleinerziehend 100%, weil er dann irgendwo am Ausland war. Und dann das Gefühl gezwungen zu sein, einen Halbtagsjob anzunehmen, der mir überhaupt nicht entsprach. Und da habe ich mich dann so eine Weile drin gesuhlt in meinem eigenen Unglück, bis ich dann irgendwann ein Buch geschenkt bekommen hatte. Und dieses Buch war mir so, das Gesetz der Anziehung und so. Ja. Und ich dachte, naja gut, das probieren wir mal kurz mit dem Parken, aber es hat irgendwie nicht so super gut geklappt. Was ein Blödsinn. Und dann, aber ein Satz stand trotzdem drin. Auch, also die positiven und die negativen Dinge, die dir im Leben geschehen, also teilweise hast du schon einen eigenen Anteil daran. Und das hat mich dann schon motiviert, weil ich dachte, okay, dass ich jetzt so rumgenöle oder rummecker. Gibt es das Wort eigentlich, gnölen? Keine Ahnung. Das ist auch ein Teil, das habe ich auch teilweise selbst in der Hand. Und dann habe ich mich quasi entschlossen, von einem Tag auf den anderen, jetzt ist Schluss mit, nicht lustig, aber Schluss mit meckern. Mhm. Und habe dann angefangen, meine ganze Küche zu tapezieren, weil ich habe ja ursprünglich mal Kunsttherapie studiert und da macht man ja auch vielleicht mal so Collagen und so. Bei mir wurde es eine Collage, also die ganze Küche war eine Collage. So, was will ich, was kann ich, was will ich gesellschaftlich bedeuten, wie wichtig ist Geld für mich, was möchte ich da erreichen, was möchte ich für meine Tochter erreichen, wer möchte ich für meine Tochter sein, also so, ne? Weißt du? So verschiedene Sachen und dann kamen Menschen zu mir zu Besuch, Freunde und so, die waren total begeistert und inspiriert. Dachte ich, gut, check, inspirieren kann ich. Und da dachte mir dann, ah ja, das könnte ich jetzt auch, ach, das kann man auch auf der Bühne machen. Ach, dann werde ich doch mal Rednerin. So, wie auch immer, es war natürlich ziemlich idiotisch, weil ich nämlich totales Lampenfieber hatte. Echt lächerlich. Also ich habe immer Geige gespielt, da habe ich immer so komische Zuckungen bekommen, wenn ich Geige gespielt habe. Bei jedem Vorspiel dachte ich, kann mal jemand irgendwie meine Nase oder meinen Mund irgendwie festtapen, damit der nicht so komische Bewegungen macht. Habe ich dann aber auch, ich habe damals einen NLP-Kurs gemacht, da habe ich das irgendwie in den Griff gekriegt, ganz witzig. Und ich hatte so eine Energie, ne? Und ich war so gut drauf. Und andere, die hatten irgendwie alles geregelt. Also die beschwerten sich über die schlechte Kinderbetreuung. Oder also die sahen irgendwie, dachte ich mir, ey, also man macht's doch selber irgendwie, ne? Man kann ja nicht immer warten, bis andere es tun. Und da kommt man dann schnell auf positive Energie, Vision, Glück und so wurde Glück irgendwie mein Thema. Ja, und dann kam die Geschichte, ja, wenn du irgendwie was über Glück, also wenn du musst ja als Redner, musst du ja ein Buch schreiben und wenn du ein Buch schreibst, dann, also Autor kommt, also Autorität kommt von Autor, also ich bin nicht blöd, setz mich doch nicht hin, schreib irgend so ein Buch, worauf niemand wartet, bloß damit ich ein Buch geschrieben habe, dachte ich, das war mir zu doof. Also habe ich erstmal kein Buch geschrieben, bis ich dann morgens mal irgendwie, als ich da meiner Tochter gerade die Haare frisiert habe, dachte ich, wieso muss ich eigentlich bald, weil ich ja international sehr interessiert war und vor allem diese internationalen Rankings, warum muss ich bei Deutschland eigentlich immer nach Platz, also bis Platz, ich glaube 36 runterrutschen, um in der ganzen Liste der glücklichsten Länder? Und dann dachte ich, ach weißt du, ich kann ja mal die anderen fragen, was die so anders machen. Und da hatte ich Gott sei Dank jemand, der mir gesagt hatte, nee, vielleicht brauchst du nicht alle 36 anderen Länder, also 35 anderen Länder zu fragen. Du kannst vielleicht auch 10 fragen. Und dann dachte ich, mit 13 ist interessant. Und bin losgezogen, habe einfach mir unbezahlten Urlaub genommen. Ich habe mir Geld geliehen, ich habe mir meinen schönen orangenen Koffer gekauft und bin einfach, bin dann losgezogen und habe tatsächlich in den 13 glücklichsten Ländern der Welt nachgefragt, was die denn glücklich macht oder was halt nicht glücklich machen, weil dann sind wir schnell bei diesen kurzzeitigen euphorischen Gefühlen, die interessieren mich nicht so sehr, sondern warum denkst du, dass du ein glücklicher Mensch bist, was eine andere Dimension ist, nämlich eine sehr viel stabilere, also kannst du auch mal schlecht drauf sein. Das ist sehr entspannend.
Hast du diese Reise gemacht, Maike, entschuldige, dass ich dich unterbreche, hast du die Reise gemacht, um immer noch selber für dich jetzt nach dem Glück zu forschen oder war da dann schon die Motivation, ich möchte Rednerin werden und Bücher schreiben?
Nee, also mir wurde sogar abgeraten, diese Reise zu machen, weil wenn deine Zielgruppe Unternehmen sind, Maike, da musst du natürlich Unternehmen besuchen und so. Und na. Oh, dachte ich, nee, wie langweilig. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich will einfach gerne mit Leuten sprechen und ich finde das total spannend, hier in Costa Rica und Panama und Australien und so rumzureisen. Und dann dachte ich mir, nö, ist mir jetzt egal, ich mache das auf meine Art und Weise. Weißt du, ein Leben eines Menschen ist ja oft von sehr viel Beratern und Ratgebern gepflastert. Und da habe ich wirklich gelernt, so langsam, pass auf mit guten Ratschlägen. Sie sind nicht immer gut. Manchmal muss man auch einfach sein eigenes Ding, also eigensinnig sein und sein eigenes Ding durchziehen. Und ich hatte einfach auch Lust, diese Reise zu machen. So. Und ob da jetzt, also es war von Anfang an mein Buch, mein Ziel, so einen Bestseller zu schreiben. Aber eigentlich nur, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon die Reise mache und ich, bevor ich angefangen habe zu schreiben, nicht als ich die Reise machte, da wusste ich noch nichts. Aber als ich nach Hause kam, dachte ich, ich habe so tolle Geschichten, ich habe so tolle, interessante Informationen. Ich bin leider nicht Jesus und den gibt es auch nicht mehr und auf dem Marktplatz kann ich mich auch nicht mehr stellen. Ich will aber, dass die Leute das erfahren, wie, was für fantastische Geschichten und wie, was für tolle Inspirationen ich bekommen habe von den ganzen Menschen. Das muss ein Bestseller werden. Sonst liest ja keiner. Ich melde mich doch hier nicht durch den Staub in Panama. Ich habe ja auch alles gefilmt, ne, in Fernsehqualität, weil ich dachte, man weiß ja nie, ne? Und ich wälze mich hier doch nicht im Staub rum oder komme hier in irgendeine Verhaftung von irgendeinem Drogendealer, nur damit es dann später keiner liest oder so. Mhm. Das war nicht der Sinn der Sache. Nee, das war damals noch echt so, okay, ich habe euch gehört, ich mach's anders.
Aber trotzdem, dass du von Anfang an einen Bestseller schreiben wolltest, klingt ja nach einem sehr hohen Ziel. War das bewusst, dass du dir dieses hohe Ziel gesetzt hast oder hast du dich damit selber eigentlich unbewusst unter Druck gesetzt?
Nö, für mich war das mehr eine Inspiration. Wenn es dann nicht geklappt hätte, dann hätte ich halt gedacht, oh, hat halt nicht geklappt. Ne? Also mein zweites Buch hätte ich jetzt auch gern Bestseller geschrieben, obwohl mir gleich von Anfang an klar war, jetzt mit meiner Erfahrung, man wird ja auch erfahrener, dass das wohl nicht gelingen wird in dem Maße, weil die Geschichte einfach nicht so sexy ist, wenn man nach Skandinavien reist und dadurch Unternehmen reist und da kommt was. Ich finde das zweite Buch zwar noch beinahe noch wichtiger als das erste, aber das erste hatte natürlich Fernsehqualität und es ist natürlich sensationell, dass du damit als blonde Frau, alleinerziehende Mutter einfach denkst, ach, ihr könnt mich mal, ich fahre jetzt einfach mal rum, ich finanziere das alles selber und so weiter. Das war natürlich schon eine interessante Idee, aber auch darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber ich dachte, vielleicht, wenn ich da hinfahre, kann ich vielleicht auch mal einen Film drehen. Ich meine, wie kommt man darauf, einen Film zu drehen? Es war auch ziemlich, vieles war einfach auch ziemlich naiv. Mhm. Und viele Menschen haben mir auch gesagt, ah, findest du das nicht ein bisschen bescheuert, Maike, jetzt hier so Kamera, so viel Geld auszugeben und so. Und ich meine, für das Geld haben wir uns gerade eine Küche gekauft. Mhm. War übrigens ein sehr guter Freund von mir, der sagte. Und dann dachte ich mir, ja, das kann schon sein. Aber auch wenn ich das Geld in den Sand setze, dann habe ich doch die Erfahrung. Und die kann mir halt einfach keiner nehmen. Mhm. Und die Geschichten und das Abenteuer und so.
Weil du gerade Film gesagt hast. Wenn jetzt das Leben der Maike van den Boom verfilmt werden würde, wer würde denn da die Hauptrolle spielen?
In meinem Film? Ja. Ja, du bist ja witzig. Also wenn es über mich geht, dann geht das ja natürlich um mich. Ach ja, also ehrlich gesagt hätte ich schon Lust. Na gut, das lass mal gut sein. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil früher war ich jünger. Das ist dann auch nicht mehr so. Also ich glaube, älter schminken ist einfacher als jünger schminken. Also ich bin witzigerweise oft verglichen worden, aber es war... Echt, da war ich noch viel jünger. Ich bin sehr oft mit Meg Ryan verglichen worden, witzigerweise. Wer würde das jetzt spielen? Ich kenne mich gar nicht mehr so aus in den heutigen...
Wir werden die Frage an den Thorsten Otto weitergeben und er wird dir dann im Gespräch nächste Woche stellen.
Oh, danke, dann kann ich nochmal nachgucken.
Maike, ich würde noch gerne mal einhaken bei der Geschichte, bei deiner Reise, die du gemacht hast. Und du hast ja unglaublich viele Gespräche geführt in den 13 Ländern mit unglaublich unterschiedlichen Menschen. Ja? Gibt es da eine Person, die dich besonders inspiriert hat in Bezug auf Glück, Unglück? Ich glaube, das lässt sich eh nicht trennen voneinander, also Glück und Unglück, weil ohne Unglück wird es das Glück auch nicht geben, glaube ich, oder? Gibt es da eine Person oder eine Geschichte oder so, die dich sehr persönlich auch inspiriert hat und in deiner Definition vom Glück auch sehr bewegt hat? Das fände ich spannend.
Also ich war ziemlich lange in Costa Rica, ja, genauso, genau, mit Eduardo. Der hat mich netterweise rumgefahren. Ich weiß jetzt eigentlich auch nicht, wie ich den wieder getroffen habe, aber wir sind da an diesen Welblich-Hütten sind wir mal stehen geblieben, wo wirklich echt ein Meter von, also ein Meter Abstand die ich weiß nicht, wie viel Tonner vorbeirauschten. Das war echt unglaublich. Und da wohnte eine Frau mit ihren, also es waren nicht alle ihre, aber es waren 7 Kinder. Und die waren irgendwie alle, ja, ganz aufgeweckt und ganz happy. Und es fing dann auch noch ganz unglaublich an zu regnen. Also es regnet ja oft in diesen Ländern Sturzbäche, also als ob jemand einen Eimer auskippt und dann ist es auch wieder vorbei. Aber dann waren wir auch so ein bisschen, saßen wir fest in dieser Hütte, weil ich ja auch jedes Land, in jedem Land habe ich auch ein Bild malen lassen. Also in jedem Land habe ich die Menschen gefragt, was sie glücklich macht. Und das kommt wahrscheinlich mit meinem Kunsttherapie-Hintergrund, dass ich dann gerne auch wollte, dass die Leute was malen auf dem Tuch. Mhm. Und das Tuch trocknete nicht. Deshalb waren wir ganz lange dort. Und diese Frau war einfach, die sagt, also das war, habe ich oft gehört, vor allen Dingen in diesen Ländern, also wir haben alles, also wir haben Reis, und wir haben vor allen Dingen diese menschliche Wärme, die uns glücklich macht. Wir brauchen nicht so viel zum Leben. Und das hat mich so ein bisschen in diesen Ländern sehr, sehr nachdenklich gemacht, weil letztendlich wir ja sehr viel haben, aber vielleicht weniger menschliche Wärme. Und da habe ich da sind viele Begegnungen gewesen mit Menschen, die mich erstaunt haben, mit einem, ja, der mit so einem fetten Mercedes da ankam in Mexico City und super schniekel aussah. Und den habe ich dann zum Glück befragt. Und dann kam auch wieder, wir haben Zeit füreinander. Wenn ein Freund vorbeikommt oder ein Fremder dich was fragt, dann nimmst du dir die Zeit, dann setzt du dich hin, trinkst einen Kaffee mit ihm. Oder aber auch in Costa Rica in den Wäldern habe ich dann Leute getroffen, interviewt, und da hatte ich die Kamera ausgestellt und da hatten sie sich noch so miteinander unterhalten und ja, stimmt, nee, also wenn bei uns ein Kühlschrank kaputt geht, dann reparieren wir den halt, ne? Mhm. Ja, genau, weil wir haben ja Freunde. Sag ich, was ist da jetzt der kausale Zusammenhang? Der erschließt sich uns natürlich nicht. Für die ist das völlig klar. Mhm. Wir reparieren den nicht. Wir brauchen nicht das neueste Modell und wir brauchen nicht alles super schick, weil wir haben die menschliche Wärme. Wir haben andere Dinge, die uns glücklich machen. Und da musste ich dann wirklich lernen, dass auch Mariano Rojas, der ja Glücksforscher, aber auch Ökonom ist und der forscht zum Thema so Armut und Glück und dergleichen, wie das zusammenhängt. Der sagte, wir haben einfach den Begriff des Reichtums falsch definiert. Mhm. Also wir denken bei Reichtum oft wirklich in der Tat an Geld oder materielle Dinge und dort sagt man, das ist einfach falsch. Für uns ist Reichtum menschliche Wärme und Zeit füreinander zu haben und auf dieses Thema kamen wir, weil ich ihn darauf ansprach und sagte so ein bisschen arrogant, naja, in Costa Rica sind sie ja nicht so gut mit dem Recycling, ne? Und da habe ich die volle Breitseite, nee, aber wir produzieren auch nicht so viel. Weil ihr müsst die ganze Zeit die neueste Uhr haben, die neuesten Kleidung, die neuesten Sneaker, die neuesten Autos und ihr produziert und ihr versaut zerstört damit unseren Planeten. Und dann dachte ich, ups, ja, so habe ich das. Ich sagte, das brauchen wir nicht, weil wir haben die menschliche Wärme, wir brauchen keine neue Uhr. Wir haben unsere Freunde. Und also das war für mich sehr beeindruckend. Und als ich dann nach Hause kam, tatsächlich habe ich dachte ich auch, es ist ein bisschen lächerlich, ich habe viel zu viel Platz. Und da habe ich ein Zimmer auch tatsächlich leergeräumt in dem Sinne und habe das halt untervermietet, weil ich dachte, was soll das? Was brauche ich so viele Zimmer? Ne?
Du hast ja eingangs schon gesagt, auch du beschäftigst dich ja eigentlich, oder deine Zielgruppe sind Unternehmen. Mhm. Und du möchtest da das Glück wieder in die deutschen und österreichischen Unternehmen reinbringen. Ist das Element, das in unseren Betrieben fehlt, die Menschlichkeit und die menschliche Wärme? Wie würdest du das definieren?
Ja, ich würde sogar sagen, die menschliche Liebe. Dann sind sie immer erstmal still und verdutzt. aber tatsächlich ist das etwas, was, weil ich gucke ja jetzt in die nordischen Unternehmen, ich hatte jetzt nicht so viel Lust nochmal nach Costa Rica zu fahren und da nochmal zu forschen oder in Australien oder Kanada. Aber man ist ja etwas milder im Urteil und man ist mehr, also im Schweden nennt man das Umtanke. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, was auch im Geschäftsleben gilt, dass man umeinander gibt, also dass man umeinander denkt, Umtanke, umdenken, dass man sich umeinander kümmert und dass es wichtig ist, dass es jedem gut geht, dass du glücklich bist, auch da, wo du ja sehr viel Zeit deines Lebens verbringst. Und das, weil sie einfach sagen, wenn du da auch nicht glücklich bist, dann funktioniert einfach auch das ganze Bild nicht. Ja. Und deshalb heißt es auch automatisch, dass das Privatleben die Unternehmen was angeht. Also, dass es privat auch bei dir funktioniert. Das ist auch wichtig, weil wenn das da nicht funktioniert, bist du ja auch hier nicht glücklich. Und wenn du privat gestresst bist, bist du gestresst im Job. Da haben wir alle nichts von. Also, wie können wir das so hinkriegen, dass dein Leben für dich funktioniert? Oder wie können wir dich unterstützen in dem, was du tust, sodass du in der Lage bist, dein Bestes zu geben? Für uns auch nett. Mhm. Und da reden die Skandinavier auch oft von, also hier vor allen Dingen auch in Schweden, von kärleksfull ledarskap, also liebevolle Leadership. Ja, und das ist für uns natürlich etwas befremdlich.
Ja, ich würde mir das wünschen, dass das in manchen Unternehmensleitbildern so drinnen steht. Liebevoller Leadership. Aber vielleicht noch besser, als wir nur da reinschreiben, wäre es dann, das zum Leben zu erwecken. War das in Skandinavien immer schon so oder hat man das eingeführt, weil man gesehen hat, man kann besser wirtschaften?
Nee, die haben tatsächlich, also jo. Ja, wie erkläre ich das jetzt?
Es dürfte aber sehr viel kulturell bedingt sein, oder? Von der Geschichte raus, von...
Naja, also sie haben eigentlich das übernommen, was in Deutschland oder der Schweiz mit Pestalozzi, Herder und so weiter erfunden wurde. Und witzigerweise steht jetzt auch das Mikro, was ich etwas höher gestellt habe, auf dem Buch Das skandinavische Geheimnis, was ich gerade noch mal lese. Und zwar haben die irgendwie 1844 schon gesagt, es waren ja damals die ärmsten Länder der Europas, ne? Die Menschen sind ja massenweise ausgewandert nach Amerika, weil die sind hier einfach verhungert. Und die haben mit der Art und Weise, wie sie Menschen Zugang gegeben haben oder ernst genommen haben, und zwar jeden Menschen, auch den Arbeiter und auch den Bauern und so, haben sie es hinbekommen, die erfolgreichsten wie nennt man das? Economies,
Volkswirtschaften?
Wie auch immer. Genau, der Welt zu werden. Nicht der Welt, also auf jeden Fall Europas. Auch in einigen Dingen sind sie auch weltweit führend. Und das ist, weil sie einfach gesagt haben, die Welt ist komplex. 1844, ne? Denkst du, okay, was war da genau komplex? Aber gut, nach 1844 haben sie gesagt, die Welt ist komplex und die Menschen müssen in der Lage sein, teilzuhaben an der Gemeinschaft und unser Land zu formen, indem sie verstehen, wer sie sind und was für ein wichtiger Teil sie sind für das große Ganze, ne? So, und da wurde ganz viel, wurden die Bauern von den Camps, also von den Feldern zurückgenommen, die Jugendlichen, und wurden dann mal 6 Monate in so, Camps klingt jetzt komisch, aber einfach in so, ja, in so wieder in Schulen gebracht, wo sie natürlich über die neuesten Techniken unterrichtet wurden, aber auch über, was bist du, wer bist du, was sind deine Werte, was ist dein Wert für die Gemeinschaft? Ja. Und das haben die immer so weitergemacht. Und deshalb ist es eine sehr egalitäre Gesellschaft geworden, in der jeder weiß, dass er wichtig ist fürs Ganze. Und in dem auch versucht wird, dass es jedem gut geht, weil ja jeder wichtig ist fürs Ganze. Und man weiß nicht, woher es kommt. Ne? Wir denken ja immer, gut, die wichtigen und die tollen Ideen kommen von ganz oben. Das ist natürlich im Norden ganz anders. Die sagen, die wichtigsten Leute sitzen ganz unten, weil die haben den meisten Kontakt zum Markt. Oder aber die sagen, wir wissen nicht, wo die wichtigsten Leute sind. Die können ja überall sein. Und je wirklicher komplex die Welt jetzt im Moment wird, desto mehr wissen wir überhaupt gar nicht mehr, woher jetzt die beste Idee kommt. Ja, und deshalb sagen sie immer, am besten ist, wir nehmen alle mit ins Boot. Dann sind wir ganz sicher, dass wir die beste Idee kriegen.
Ich glaube, die Hauptherausforderung ist ja, dass unsere Welt nicht nur komplex, sondern auch kompliziert ist. Und mir fällt immer dieser Vergleich ein mit dem Flugzeug und dem Teller Spaghetti, weil ein Flugzeug, das ist überhaupt nicht kompliziert, das ist aber sehr komplex. Aber ich kann das Flugzeug auseinanderbauen, weil es gibt Baupläne dazu. Beim Teller Spaghetti, wenn ich da an einem Ende ziehe, da weiß nie wer, was passiert. Also die Spaghetti sind kompliziert, das Flugzeug ist überhaupt nicht kompliziert. Und insofern glaube ich, dass wir in einer sehr komplizierten Welt leben und und was du da beschreibst.
Wir werden die Welt aber nicht einfacher machen, indem wir an irgendwelchen Hierarchien oder an irgendwelchen, indem wir probieren, das Komplexe oder das Komplizierte zu vereinfachen, wird es aber nicht einfacher. Es ist noch genauso wie vorher. Ja. Und da haben wir wirklich einen grundlegenden Unterschied in der Herangehensweise, die ganz interessant ist. Ganz viele Länder, außer den Nordics, die streben, ich weiß jetzt nicht, wie es in Australien ist oder so, ne? Da habe ich jetzt nicht geguckt, aber die streben nach Stabilität und dass die Sachen so sind, wie sie vorher waren. Das ist uns wichtig. Dann fühlen wir uns sicher und dann geht's uns erstmal gut. Nur jetzt haben wir ja gemerkt, in den letzten 3 Jahren vergiss das mit der Stabilität, ne? Und im Norden kann man ganz gut mit Veränderungen umgehen. Das macht den Leuten nicht so viel aus, weil sie sind vielleicht Seefahrer gewesen. Sie haben gemerkt, dass sich eh immer alles verändert. Und wenn etwas Stabilität, also wenn etwas Sicherheit gibt, dann ist es eher Flexibilität, weil du dann so ein bisschen so mitgrooven kannst und dann denkst, ah, jetzt wieder links, jetzt ein bisschen rechts, okay. Ne? Also, und das macht sie halt, da haben sie halt Glück gehabt, weil das passt halt gut zur Zukunft. Die haben einfach auch Glück gehabt mit ihrer Mentalität, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja. Aber es ist auch eine Mentalität, die glücklich macht.
Und das, was du jetzt beschrieben hast, diese ständigen Veränderungen, was auch in diesem Kulturkreis ständig da war, und das hat ja auch, glaube ich, die Menschen auch gezwungen, dass sie wieder gemeinsam die Dinge angehen. Und ich glaube, da kommt ja auch dieses an die Gemeinschaft denken her, oder?
Ja, sie konnten sich halt nicht leisten, einfach den Wal zu erlegen und dann zu denken, den esse ich jetzt alleine auf, ne? Das war halt dann eine doofe Idee. Und sie haben von Anfang an gelernt, es war ja auch nicht so viele, es sind immer noch nicht so viele, aber dass sie nur weiterkommen, wenn sie kooperieren und wenn sie die Dinge zusammen machen. Und das können die echt richtig gut. Aber das lernen die halt auch in der Schule. Und das ist halt, das ist nicht so wichtig, dass du da der Beste bist oder dass du jetzt erstmal schon mal Noten um die Ohren geschlagen bekommst, wenn du 8 oder 9 oder 10 bist in diesem zarten Alter, sondern da geht's darum, dass du dich entwickelst, dass du ein Bewusstsein für dich entwickelst, dass du weißt, dass du mit anderen zusammen, dass das Soziale funktioniert, dass du in Gruppen arbeitest. Manchmal wirst du auch in Gruppen benotet, also wird viel in Gruppen gemacht, damit man auch dieses Bewusstsein schnell bekommt, dass ich bin wichtig, aber der neben mir halt auch. Und das kriegen sie halt schnell mit.
Ja, das finde ich immer so das Paradoxe, ehrlich gesagt, im deutschsprachigen Raum. Also ich kann jetzt Schule im deutschsprachigen Raum, weil alles das, was wir dann im späteren Leben brauchen, also ist halt immer meine Einschätzung, wie Kooperation, wie du auch sagst, kritisches Denken, Kreativität, das wird, alles das wird eigentlich bestraft in der Schule. Also Kooperation, jeder muss für sich seine Leistung abgeben. Man darf eigentlich nicht zusammenarbeiten, außer wenn es einmal ein Referat ist. Das kritische Gedenken wird auch nicht gefördert in den meisten Fällen. Die Kreativität eigentlich auch nicht, weil es gibt immer dieses binäre richtig und falsch. Und das finde ich immer ganz spannend, wie das zusammengeht einfach, ja.
Das kommt natürlich auch wieder, gehen wir zurück zu unserem Bedürfnis an Sicherheit. Mhm. Wir möchten gerne, dass die Sachen so laufen, wie sie laufen. Und was kommen wir denn dahin, wenn die Kinder überhaupt nur das machen, was sie wollen? Und dann, wie soll ich denn die benoten? Und und dann kommt meine Tochter aus Schweden, die kriegen ja erst in der 6. Klasse irgendwie mit 12, 13 Noten. Und dann kommt die nach Hause und dann sage ich, na, wie war die Mathearbeit, ihre erste Mathearbeit? Und die ersten Noten vielleicht auch für die Schweden. Aber gut, sie hatte sie geschrieben und dann sagt sie halt, ja, weiß nicht, Mami, weiß nicht, wie die Mathearbeit war, weil wir sind nicht alle fertig geworden, wir schreiben halt morgen weiter. Ne? Und das ist dann halt, ja, das ist das, was ich mit Milde, da kriegt der Deutsche schon, okay, wer war, dann kannst du ja nochmal nachgucken, das ist ja nicht fair, das ist ja unfair, muss ja alles gleich sein, muss ja alles, obwohl ich mich frage, was ist da gleich dran? Also das ist das falsche Verständnis von gleich. Gut, wer sich hinsetzt und nochmal die Fragen kennt und nochmal lernt, der hat halt nochmal gelernt. Mhm. Der hat die Entscheidung getroffen und gesagt, ich lerne jetzt nochmal. Das ist Self-Leadership, das wollen wir alle haben. Mhm. Wir wollen das haben, aber wir wissen nicht so recht, wie das geht. Aber Self-Leadership und Kontrolle geht nicht so gut zusammen. Und du kannst am Ende des Jahres auch nochmal sagen, ich schreibe das nochmal, weil die Note gefällt mir nicht. Ja, ist doch völlig legitim. Und derjenige, der sagt, ich mache das nicht, der macht das halt nicht. Ja. Aber das ist gerade stehen fürs Resultat. Und das ist deine Entscheidung. Und eine Entscheidung zu treffen, das ist wohl das Wichtigste, was es gibt. Und das lernt man dann halt in der Schule. Und deshalb ist der Lehrer, also meine Tochter hat jetzt mal so einen Vergleich gemacht, weil sie wurde in Deutsch, fürs Deutsch, Fachdeutsch sollte man so einen Vergleich machen. Und dann hat sie so ein bisschen verglichen und ja, in Schweden ist mir der Lehrer dein Freund und derjenige, der dir hilft, dass du dich weiterentwickelst. Und in Deutschland meint sie, ist mir so dieser Druck da und du musst eine Leistung bringen.
Ja.
Aber woran wir nicht glauben, ist, dass Menschen auch eine Leistung bringen wollen. Also von selber. Und das hängt dann wieder ganz arg mit dem Menschenbild zusammen, das wir haben.
Mhm.
Also ist der Mensch gut und will nur sein Bestes geben, dann sind wir in Skandinavien. Da ist der Mensch eher, also der will vielleicht sein Bestes, also aber vielleicht ist er dann doch mäßig motiviert, müssen wir da nochmal, ne?
Ja, anschubsen.
Anschubsen.
Maike, wie war denn das für deine Tochter, als die von Deutschland in der Schule nach Schweden in die Schule gewechselt ist?
Ah, das war erstmal schwierig, weil sie natürlich die Sprache lernen musste.
Wie alt war sie damals?
12.
12. Mhm. Aber abseits jetzt von der Sprache, also allein mit dem, was du jetzt beschrieben hast, dass man plötzlich auf dieses Self-Leadership auch...
Sie fand die Jungs unglaublich langweilig. Also wir waren ja in so einem Bonner Gymnasium, da war immer, ey, da ging es zu, da wurde gemobbt, da waren Leute, die haben wirklich echt die Klasse tyrannisiert. Und hier war das total langweilig. Also sagt sie, die sind so nett. Die sind da, sag ich, ja, aber das lernen die halt so, ne? Also das fand sie so ein bisschen, ja, da no action nach dem Motto. Und aber ansonsten hat sie sich jetzt ganz gut eingefunden und sie ist jetzt sehr, sehr froh, dass sie ins Gymnasium, sie wechselt ja jetzt ins Gymnasium, ne? Also alle gehen ja zusammen in eine Schule, bis sie 15 sind, also bis zur 10. Klasse. Weil auch da man sagt, wir wollen gerne, dass alle Schüler mitkommen und man konzentriert sich auch sehr darauf, dass die Schwächeren mitkommen. Und also nicht unbedingt die Stärkeren. Da gibt's natürlich dann auch wieder Diskussionen, wo bleiben die Stärkeren, ne? Also jedes System hat natürlich seine kleinen Nachteile. Aber jetzt geht's ins Gymnasium und da können die tatsächlich wählen, was sie wollen. Also du kannst alle möglichen Richtungen wählen. Architektur, Psychologie, Kriminologie hätte ich ja gewählt. du kannst tanzen. Also Elisa hat sich jetzt für Gesang, also Popmusik entschieden. Du kannst aber auch Bauarbeiter werden oder für den Friseurberuf dich entscheiden. Also es gibt alle möglichen Richtungen. Du kannst es mal nicht dir ausdenken. Das ist echt unglaublich. Und das finde ich einfach auch sehr schön, weil jetzt können sie auch da schon mal so ein bisschen, also sie beschäftigen sich jetzt auch schon mit was bedeutet ein Beruf und wie ist das für mich später. Und also du bist nicht festgepinnt, du kannst dann auch wieder wechseln. Und das finde ich auch ganz guten. Also ich glaube, für Elisa war, das war auch einer der Gründe. Mir fiel es immer schwerer, auch auch mit dem Wissen, was ich von den skandinavischen Ländern hatte, meiner Tochter zu erklären, warum das jetzt so sinnvoll ist, genau das so auswendig zu lernen. Mhm. Also, oder warum ein Lehrer sie einfach mal anschreien kann oder so. Das war schwierig für mich. Ich kam da immer in Erklärungsnot, weil ich eigentlich ja selber auch so aufmüpfig bin. Und dann würde ich ja eigentlich sagen, naja, gut, also verstehst du, es ist echt schwierig. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dachte, ich glaube, dieses System ist einfach besser für sie. Auch weil sie sehr viel, weil ich merkte, sie war erst auf der Montessori-Schule und ich merkte einfach, wie auch ihr Selbstbewusstsein immer runterging, weil, und dann war sie halt in Mathe nicht so gut. Aber dann denke ich mir, hey, aber wo Elisa ist, ist Frieden. Das ist absolut gut für Gruppen, ist die, also so ein Katalysator für Gruppen. Aber das wird ja nicht irgendwie, das wird ja nicht gesehen und auch nicht honoriert.
Es ist so schwächenorientiert.
Ja, aber dann denke ich mir, das brauchen wir ja jetzt in der Zukunft. Und deshalb.
Ja, genau, gut. Ja.
Aber sie war auch in Deutschland glücklich. Also sie hatte da auch tolle Freunde und alles. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von dem Schlimmen Deutschland geflüchtet sind und so. Das sage ich auch immer zu Leuten. Also im Prinzip kann man in sehr vielen Situationen und Ländern kann man glücklich sein. Aber manche Länder machen es einem halt einfacher.
Du hast vorhin gesagt, du hättest
Kriminologie
gewählt. Warum? Was hätte dich da gereizt?
Ich finde das einfach interessant. Ich bin einfach so ein Krimi-Hörbuchhörer und ich liebe schwedische Krimis, aber ich gucke auch gerne mal Tatort. Das ist für mich einfach Entspannung. Ich finde es einfach spannend, was man damit alles rausfinden kann.
Bist du auch so ein True-Crime-Fan? Weil das ist ja auch was sehr stark boomt. Also diese True-Crime-Podcasts und so weiter, das ist auch etwas, wo man dich begeistern kann?
Ja, ich habe mir tatsächlich ein paar True-Crimes-Podcasts gerade angeschaut, hast mich jetzt erwischt. Und zwar einen, der in schwedische Verbrechen aufdeckt. Finde ich für mich sehr interessant, weil ich dadurch natürlich auch die Kultur jedes Mal wieder besser kennenlerne. Gehört ja auch dazu. Und da jetzt höre ich mir tatsächlich einen amerikanischen an, weil ich finde, ich müsste mein Englisch noch mehr verbessern und deshalb höre ich mir einfach gerne. Aber ich könnte natürlich auch Podcasts, ich mag auch historische Podcasts gerne. Also über, den Winterkrieg mit Finnland fand ich jetzt mal sehr aktuell. Da haben sie ja mit Russland gekämpft und dann sind ja, ich glaube, 60.000 Kinder oder so sind nach Schweden geschickt worden, um den Russen oder dem Hunger zu entgehen. Das fand ich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also es gibt es gibt so viele interessante Dinge. Ne? Also auch hier, das macht Podcast und Co. Und einem das Leben ja nicht leichter, ne? Weil man könnte ja eigentlich überall hängen bleiben.
Ja, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie schaffst du es denn, dass du dir selber trotzdem genug Zeit nimmst, trotz aller deiner Neugier, Neues zu lernen, Neues zu entdecken, trotz all deiner Reisen, Bücher schreiben?
Du meinst, aber das ist ja ein Teil von mir. Also ich erfinde das nicht als Arbeit. Ich kann einfach sehr viel Inspirationen aus allem Möglichen bekommen. Ich muss dann tatsächlich, das stimmt schon, ein bisschen aufpassen. Abends höre ich mir immer genau das gleiche Hörbuch an. Das habe ich schon 40 Mal gehört, damit ich nicht irgendwie wieder irgendeine Inspiration bekomme. Das schon. Also da passe ich
Du musst dich vor Inspiration schützen. Das finde ich jetzt auch spannend, ja.
Es gibt ja interessante Dinge überall und es ist einfach, ich finde es einfach interessant. Man kann auch viel, ihr merkt ja schon, ich rede ja auch ziemlich viel und nehme immer viele Dinge dazu. Ich finde irgendwie, alles hängt irgendwie zusammen. Und das finde ich einfach sehr spannend. So, also ich bin auch jetzt jemand, der, wenn ich jetzt bei Unternehmen gebucht werde, um dann eine Rede zu halten über, und dann habe ich nur 30 Minuten. Ja, und dann denke ich mir, und dann kann ich mich so schlecht entscheiden, weil ich denke, ja, aber man muss ja auch, also das Gesamtbild erstmal verstehen.
Ja, aber Maike, wie hast du denn überhaupt deinen TED-Talk hingebracht? Der geht ja nur 20 Minuten.
Ja, das war ja noch am Anfang meiner, in Anführungszeichen, Karriere. Da wusste ich noch nicht so viel.
Aber du lässt den Thorsten dann zu Wort kommen, wenn du nächste Woche hier bei uns bist, oder?
Thorsten kennt mich doch schon. Wir sind ein eingespieltes Team.
Maike, wir stellen diese Frage jedem unserer Gäste, weil laut Florian Langenscheid, der ja auch einer deiner Gesprächspartner sein wird hier nächste Woche, gibt es ja genauso viele Wege zum Glück oder Definitionen vom Glück, wie es Menschen auf der Welt gibt. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Ja, jetzt muss ich wieder, siehst du, ich kann auch nie in einem Satz antworten. Ne? Also.
Wir haben Zeit, wir haben keine Sendezeit hier, wir sind kein Radio.
Nee, also wenn ich jetzt meiner Definition oder meiner Leidenschaft treu bleibe und rede von was macht ein glückliches Leben für mich aus oder was sorgt dafür, dass ich mich als glücklichen Menschen bezeichnen würde. Das ist natürlich toll, wenn die Sonne draußen scheint, und das macht mich auch mal super euphorisch glücklich, wenn ich dann auch den Kaffee und so weiter, ihr versteht schon, über so die, das ist, denke ich, dass ich einen Weg gefunden habe, meine Neugier und meine Inspiration zu kanalisieren, so dass ich die irgendwie auch anderen zur Verfügung stellen kann. So dass ich nicht nur so ein Ego, ach, was habe ich jetzt alles rausgefunden, sondern dass ich das auch irgendwie weitergeben kann, so dass ich das Gefühl habe, dass sich irgendwas in der Welt verändern kann zum Guten. Ich denke, das ist der stärkste Treiber, weil ich bin sehr neugierig, aber ich bekomme auch sehr viel Energie aus jetzt so einem Gespräch mit euch, und ich bekomme auch sehr viel, ich kann nicht ohne andere Menschen neugierig sein. Also so dieses, in der Tat, das, was ja auch das Glück ausmacht, dass du dein bestes Ich irgendwie immer weiter bauen kannst, aber zur gleichen Zeit das auch mit anderen Menschen tust. So, das macht mich einfach. Das sorgt dafür, dass ich ein glücklicher Mensch bin und deshalb auch sehr viel von dem, was ich tue, auch wenn ich wirklich viel arbeite und wirklich schwer habe, das auch mal abzuschalten, dann ist es doch etwas, was mich selber auch sehr, sehr intensiv glücklich macht.
Also die Kooperation und Co-Kreation ist auch quasi in deiner persönlichen, ganz persönlichen Definition von Glück auch drinnen, ja. Schön.
Ja, etwas mit an, ja, aber das ist bei uns allen drin. Wir müssen es nur vielleicht wieder ein bisschen mehr wiederentdecken. Mhm. Das ist in unseren Genen drin, das ist in unseren Hormonen drin, das kommt ganz von selber, das weiß jeder. Jeder hat schon mal irgendjemand geholfen, der in der Klemme saß, auch wenn nur die Tomaten runtergefallen sind und das Kind auf dem Arm von dem netten jungen Vater da geplärt hat und der sowieso beinahe am Rande des Nervenzusammenbruchs war oder so. Und dann hilfst du. Und dann zerfließt Stress und Zeit und du bist noch stundenlang danach glücklich. Mhm. Und wir sind einfach dafür gemacht worden.
Ja.
Ja.
Maike, du bist durch 13 Länder gereist, auf der Suche nach dem Glück. Du wirst am Freitag, dem 13., also wir haben uns auch extra die 13 ausgesucht, hier bei uns im Kufsteiner Land sein, gemeinsam mit Thorsten Otto und Florian Langenscheid. Bist du ein abergläubischer Mensch, Maike?
Nein, das ist gar schön, nicht. Schön. Überhaupt nicht.
Dann wird auch alles gut gehen an diesem Tag.
Ja, also das geht gar nicht, wenn ich davon überzeugt bin, dass man zum großen Teil es in der Hand hat, durch die richtigen Lebensprioritäten ein glückliches Leben zu gestalten. Also selber zu machen, dass ich dann sage, oh, aber jetzt bin ich durch die Leiter durchgelaufen. Also nicht durch, aber unter.
Wir freuen uns jedenfalls wahnsinnig auf dich und auch den Florian Langenscheid und Thorsten Otto, denn der Thorsten, mit dem haben wir ja letzte Woche einen Podcast aufgenommen, und er hat uns versprochen, dass es einige Überraschungen geben wird. Also er wird auch uns überraschen, er hat uns auch nicht alles verraten, und insofern freuen wir uns sehr auf diese Überraschungen.
Okay, da bin ich immer gespannt.
Ja, wir auch.
Ja, gut, super. Maike, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dann wünschen wir dir jetzt noch schöne Tage und ja, bis schon in nächster Woche bei uns hier in Tiersee, in Kufsteiner Land. Wir freuen uns.
Ja, ich freue mich auch sehr. Tschüss.
Ciao, danke, Maike. Tschüss.
Tschüss.